Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Heute mit der Einführung zu den Abenteuern zweier Freundinnen in meinem Thriller-Roman Trommeln im Elfenbeinturm.
Gertrud Steiner wischte sich die blonde Strähne aus der schweißnassen Stirn, zog das Paddel über den Rand des Schlauchbootes und klatschte sich mit der frei gewordenen Hand lauwarmes Sambesi-Wasser ins Gesicht. Erschöpft lehnte sie sich gegen die dicke Gummiwulst, zuckte aber sofort zurück, als die in der schwarzen Gummihaut gespeicherte Sonnenhitze durch den Stoff der Khaki-Bluse ihren Rücken versenkte. Dabei stieß ihr Fuß nach vorn und traf unsanft das pralle Hinterteil der Freundin. »Hey!« Leinet blickte sich erschrocken um, grinste dann und fragte, »Hast du dir das Fell verbrannt? Ich hab dir doch geraten, dich hinzuknien.« »Verdammt, das halten meine Knie so lange nicht aus.« Gertrud versuchte, die angeratene Position einzunehmen und brachte dabei das Gummiboot gefährlich in Schwanken. »Pass auf!« schrie die Freundin und lehnte sich rasch auf die andere Seite. »Wenn wir über Bord gehen, sind 20.000 Mark futsch. Wir hätten doch nur eine Fotoausrüstung mitnehmen sollen.« »Ich hätte aus Deutschland kein schwarzes Schlauchboot mitbringen sollen. Helles Gummi hätte diese verdammte Hitze besser reflektiert.« Gertrud hockte unkomfortabel auf den Knien. »Und wieso schwitzt du eigentlich nicht so sehr wie ich?« Seufzend nahm sie die alte Position ein. Leinet Musora strich sich über die Stirn, wo im Ansatz der dichten, drahtigen Wolle Schweißtropfen glitzerten. »Der liebe Gott, würde meine Mutter sagen, hat sich schon was dabei gedacht, als er uns schwarz machte. Natürlich schwitzig, bloß kann meine Haut die Sonne besser ab als deine weiße.« Gertrud besah sich die rosafarbenen Fußsohlen der Freundin und sagte, »Hat mich schon immer gewundert, weshalb du so helle Fußsohlen hast und auch deine Handflächen. Rosa wie Babyspeck.« Leinet zog jetzt ihr Paddel ebenfalls ins Boot, hockte sich vorsichtig mit dem Rücken zum Bug und streckte die Beine aus, bis ihre Fußsohlen die von Gertrud berührten. Dann hielt sie beide Hände vor die Augen, besah sich intensiv die Innenflächen. Durch die hochgehaltenen Hände grinste sie hinüber zu Gertrud. »Sag bloß, du hast die Geschichte noch nicht gehört.« »Welche Geschichte?« »Na, wie wir Negerlein zu den hellen Handflächen gekommen sind.« Leinet griff ins Flusswasser und spritzte Gertrud eine Ladung ins Gesicht. »Der Segen kam von ganz oben, meine Liebe, hat uns mal der alte MacGregor beigebracht. Es war der Lehrer meines Bruders in der Ippe-Munyama-Mission. Die liegt da drüben irgendwo auf der sambischen Seite. Ich habe ihn gelegentlich zusammen mit dem Vater besuchen dürfen, an hohen Festtagen, christlich natürlich. Und einmal zu Weihnachten hat er es uns gesagt.« »Hat euch was gesagt?« Gertrud blickte hinüber zur sambischen Flussseite. Der Strom floss hier träge durch eine langgestreckte Rechtsbiegung. »Wir treiben übrigens rüber nach Sambia.« Gertrud richtete sich auf. »Macht das was? Lass uns ruhig mal einen Moment verschnaufen. Ich erzähl dir jetzt, wie wir laut MacGregor zur hellen Haut in den Händen gekommen sind, und dann packen wir wieder die Paddel, okay?« »Ich hab schon Schwielen«, stimmte Gertrud zu. »Also erzähl schon.« Leinet besah sich wieder ihre Handflächen. »Wie hießen die heiligen drei Könige? Soll das ein Bibelquiz werden?« »Eher eine gemeinsame Erinnerung an unsere Ausflüge nach Köln. Was hat denn Köln mit den drei Weisen aus dem Morgenland zu tun?« »Ja, ja, es war schon gut, dass uns die Weisen was Ordentliches beigebracht haben«, seufzte Leinet. »Ihr würdet ja sonst eure eigene Geschichte vergessen.« »Na, sag schon«, Gertrud klopfte ungeduldig auf die Gummiwulst. »Köln, Kölner Dom. Da hattest du dich doch besonders lange aufgehalten und fotografiert, stundenlang.« »Das war meine MacGregor-Erinnerungsstunde, meine Liebe. Wie du dich vielleicht dunkel erinnern wirst, bekamen die in der Bibel erwähnten drei Weisen erst im 9. Jahrhundert ihre Legende weg. Der gute alte Matthäus hatte noch keinen Namen für sie, als er von ihrer Begegnung mit Herodes erzählte auf ihrer Wanderung nach Bethlehem, wo sie dann dem Jesukind huldigten.« »Sag mal«, fragte Gertrud verblüfft, »hat euch das alles damals der Missionar erzählt?« »Oh nein, zu dessen Geschichte komme ich gleich. Jetzt bin ich in Köln. 1146 brachte ein Ritter namens Reinald von Dassel vom Kriegszug im Morgenland ein paar Knochen mit, angeblich die Gebeine der heiligen drei Könige. Und die liegen seitdem im Kölner Dom in einem Reliquienschrein. Ihre Namen seit dem 9. Jahrhundert: Kaspar, Melchior und Balthasar.« Na, sicherlich nicht Objekt der von der UNESCO geforderten Rückgabe geraubter Kulturgüter, bemerkte Gertrud sarkastisch. Ist einer von den drei nicht schwarz? 100 Punkte für die Kandidatin. Kaspar ist schwarz, nach einer im 12. Jahrhundert entstandenen Legende. So, und nun stell dir den alten MacGregor vor, beim Erzählen der Weihnachtsgeschichte für die kleinen Mohrenköpfe da drüben in der Mission. Wie andächtig wir lauschten vor der niedlichen Krippe im Kerzenschein. Der erlosch zwar bald, weil sich die Wachskerzen in der Hitze verneigten, aber seine kleine Geschichte blieb eingebrannt in den jungen Heidenseelen. Nachdenklich stützte Leinet den Kopf in beide Hände, schwieg eine Weile, betrachtete dann wieder ihre Handflächen. Kaspar der Mohr, so erzählte es uns der Missionar, durfte als letzter der drei Könige das weiße Jesuskindlein berühren. Auf die Balance des Schlauchbootes achtend, kniete sich Leinet jetzt vor ihre Freundin. So, ihre Hände legten sich um Gertruds Wangen und verharrten dort. Und dann? Gertrud fasste behutsam um Leinets Handgelenke und zog sie auseinander. Die Handflächen wendeten sich ihr zu. Schau, Gott in seiner Gnade hat den schwarzen Kaspar ein bisschen weiß gemacht. Wow! Leinet lehnte sich zurück und schwieg wieder. Und du hast diesen Stuss geglaubt? Liebste Gertrud, dir kann ich's ja verraten. Noch kurz bevor ich zum Studium nach Deutschland ging, habe ich jeden Cent gespart, um in der Drogerie alle möglichen Sorten Hautaufhellungscremes zu kaufen. Die gibt's heute noch in den Läden, fast 10 Jahre nach unserer Unabhängigkeit. Ein blendendes Geschäft. Bloß, dass das Zeug eher Pickel und Ausschlag verursacht. Lachend wollte sich Leinet gerade das Paddel greifen, als das Boot auf Grund stieß.
Mach mit Schmidt! Das war die Einführung zu meinem Thriller-Roman Trommeln im Elfenbeinturm. Was die beiden Freundinnen anschließend alles erleben, habe ich für Leser so beschrieben. In Simbabwe beginnt die Spur einer internationalen Konspiration, die von Afrika über Europa bis Asien reicht. Simbabwe steht stellvertretend für die Heimat afrikanischer Menschen, die mühsam versuchen, die Fremde zu verkraften, welche als Ideologien und materielle Strukturen über ihr Denken und Fühlen hereingebrochen ist. Vor dem afrikanischen Hintergrund spielt eine wesentliche Rolle der mentale Konflikt zwischen Signalen aus alter und neuer Zeit, den Trommelzeichen aus afrikanischer Geisterwelt und den digitalen Chiffren globaler Computerkommunikation. Aber wissen Sie was? Für Sie lese ich alles vor über den Link zu diesem Audio. Und um Ihnen dazu noch mehr Lust zu machen, noch folgendes Stück aus meinem Roman. Appetit auf den Kapitalismus. Hat Afrika das Falsche vom Westen geborgt? Aus meinem Thriller Trommeln im Elfenbeinturm, dem Buch, das ich in diesem Podcast an anderer Stelle komplett vorlese. Beim langen Warten auf ein Lebenszeichen der drei Vermissten hatte Pohl sie in eine Diskussion über die Ursachen der sich gerade verändernden Machtstrukturen in der Welt verwickelt, und sie hatte sich zurückversetzt gefühlt in die Debatten ihrer Studentenjahre, als alles so klar gewesen war: Sozialismus versus Kapitalismus, nationale Befreiungsbewegungen versus Imperialismus und Neokolonialismus. Ihr eigenes Eintauchen in die Widersprüche einer afrikanischen Gesellschaft, das persönliche Erleben von Kreativitätsmangel in nach wie vor fremdbestimmten Denkstrukturen einerseits und von Angst und Unterwürfigkeit in ungebrochenen hierarchischen Traditionen andererseits, hatte bei ihr jedoch die Vermutung genährt, es nicht bloß mit einem materiell bestimmten Oben und Unten zu tun zu haben. Vorsichtig versuchte sie sich nun an ihrer neuen Analyse.
Natürlich, Paul, die Teilung zwischen Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg war grundsätzlich ideologisch bestimmt. Kommunismus gegen Kapitalismus. Die Aufteilung der Welt während derselben Geschichtsperiode in Nord und Süd hatte eher technologische Ursachen. Industrialisierte Gesellschaften gegen solche, die von moderner Technologie ferngehalten und damit zur Unterentwicklung verurteilt wurden. Man könnte sagen, die Spannungen zwischen Ost und West resultierten in einer militärischen Rivalität, die Spannungen zwischen Nord und Süd aber in wirtschaftlicher Ungleichheit. Richtig? Richtig. Paul zündete sich eine neue Zigarette an. Der Disput begann ihn zu interessieren. Ost und West richteten letztendlich ihren Wettbewerb beim Ausbau von Technologie und Produktion darauf aus, immer neue Methoden der Zerstörung zu erfinden. Währenddessen entfernten sich Nord und Süd immer weiter in ihrem unterschiedlichen Niveau der Produktivkräfte. Könnte es nicht sein, Paul, dass beides, Ideologie und Technologie, die die Produktivkräfte bestimmen, in der unterschiedlichen Entwicklung von Kultur wurzeln? Paul stieß eine Rauchwolke aus und sah ihr nach, als sie aus dem Lichtkreis der Paraffinlampe driftete. Eins ist klar, sagte er dann. Offenbar war es einfacher, die ideologische Trennung zwischen den Blöcken in Ost und West zu überwinden, als es je sein wird, den sich unablässig vergrößernden technologischen Abstand zwischen Nord und Süd zu schließen. Heißt das, Modernisierung muss zwangsläufig mit Westernisierung gleichgesetzt werden? Ach, weißt du, Gertrud, ein Afrikaner hat sich darüber schon seit längerer Zeit Gedanken gemacht, Professor Ali Masrui aus Kenia. Er lehrte in den USA. Für die BBC hatte er eine großartige Fernsehserie über unsere afrikanische Geschichte produziert. Als ich noch beim Rundfunk war, habe ich ihn hier bei einer Vortragsreihe erlebt. Ich habe damals durchgesetzt, dass wir seine Vorträge mit dem Ü-Wagen aufzeichneten. Sie wurden sogar gesendet, gegen manchen Widerstand. Paul drückte seine Zigarette aus und Gertrud ahnte, welcher Art die Schwierigkeiten waren, die ihn zur Aufgabe seines Rundfunkjobs gezwungen hatten. Professor Masrui gab 3 Beispiele für Gesellschaften, die versucht haben, sich außerhalb der Ersten Welt zu modernisieren, fuhr Paul fort. Die Japaner. Ihnen gelang es ab der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ohne Aufgabe ihrer kulturellen Identität. Sie folgten dem Slogan »Westliche Technik«, aber japanischer Geist. Die Türken unter Kemal Atatürk gaben dagegen in den 20er und 30er Jahren dafür das meiste auf, was ihre Kultur bis dahin ausgemacht hatte. Vom Fes als Kopfbedeckung bis hin zur arabischen Schrift, die durch das lateinische Alphabet ersetzt wurde. Und Masrui erinnerte dann schließlich an das Beispiel der Ägypter unter Muhammad Ali zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Sein Versuch der Modernisierung ohne Weggabe der wesentlichen Aspekte kultureller Identität scheiterte an der Intervention des europäischen Imperialismus. Und nach Darstellung des kenianischen Professors erlitt Ägypten dann ein Schicksal, das es nun mit dem Rest Afrikas teilt. Während Japan seine technologische Modernisierung ohne Westernisierung erreichte und die Türkei durch eben diese Westernisierung, durchliefen die meisten afrikanischen Gesellschaften einen schmerzhaften Prozess kultureller Selbstaufgabe, ohne dafür je den Anschluss an moderne Technologie zu erhalten. Beeindruckt schwieg Gertrud eine Weile. Dann sagte sie zögernd, »Afrika hat also die falschen Sachen vom Westen geborgt, den Appetit auf den Kapitalismus, aber nicht den unternehmerischen Geist?
Oder wie Masrui sagte,
wir tragen ihre Armbanduhren, aber wir weigern uns darauf, die Kultur der Pünktlichkeit zu kontrollieren. Pohls Grinsen war jetzt eher eine Maske. Er lehnte sich zurück und sein Gesicht war außerhalb des schwachen Lichtscheins, als er sagte, Kenias alter Mann Jomo Kenyatta brachte es kurz vor seinem Tod auf den Punkt. Als die Weißen nach Afrika kamen, sagte er, da hatten sie die Bibel und wir das Land. Jetzt haben wir die Bibel und sie das Land.